durch die Wüste gezogen ist, jetzt vorm Einzug in das versprochene Land steht, in dem Milch und Honig fließen sollen. Und trotzdem wissen sie nicht, wie wird das alles werden. Wenn wir jetzt den Jordan überqueren, da wohnen ja schon Menschen, wie werden die mit uns umgehen? Werden wir dort überhaupt heimisch? Wird Gott uns zur Seite stehen? Und ich möchte einfach Mut machen, weil ich denke, so etwas Neues ist auch immer wieder die Chance, sich besonders an Gott festzumachen. Für das Volk Israel, wenn du einmal weiterklickst, den gibt Gott in Josua 1, Vers 2 diesen Auftrag: Geht nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich könnte jetzt sagen, das ist so, wenn Gott jetzt uns sagt: Geh du in das neue Jahr, das ich euch mitgebe, in das ich euch begleite, in dem ich da bin. Und ich möchte dieses neue Jahr mit einem dreifachen Vertrauen beschreiben, das auch für das Volk Israel galt, als sie eben nach Kanaan in dieses fremde Land, damals noch fremde Land, einziehen mussten. Den ersten Vertrauensschritt, wenn du einmal weitermachst, habe ich genannt: Vertraue, dass Gott vorausgeht. Vertraue, dass Gott vorausgeht. Also wenn man jetzt vor etwas Unsicherem steht, dann kann man so oder so reagieren. Ihr kennt das, es gibt immer die Optimisten und die Pessimisten. Das Glas ist halb voll oder halb leer. Je nachdem, wenn man fragt, bekommt man eine entsprechende Antwort. Das hatten auch die Israeliten erlebt. Als sie Kundschafter in das Land geschickt haben, 12 Stück, gab es 2 Meinungen. Also 10 Kundschafter, die nur die Probleme gesehen haben, haben gesagt, in dem Land wohnen Riesen, die Städte sind zu stark beschäftigt, in ihren Augen sind wir wie Ameisen, wir haben keine Chance, das neue Jahr, das neue Land, das wird uns erschlagen, das ist uns zu groß. Interessant ist, dass 2 Botschafter, Josua und Kaleb, auch in dem Land waren, sie aber etwas anderes berichten. Sie sagen auch, dass die Leute da groß sind und dass die Städte gut befestigt sind, aber sie sagen eben, dass Gott auf ihrer Seite ist und dass sie diese Stadt, dieses Land einnehmen können, weil Gott eben zu ihnen steht. Je nachdem, wenn man fragt, bekommt man eine entsprechende Antwort, und ich möchte uns heute ein bisschen Mut machen, wenn wir das neue Jahr betrachten, Vertrauen zu haben, dass Gott eben vorausgeht, dass wir nicht in unbekanntes Land kommen, sondern in ein Land, das Gott schon betreten hat. Diese Stimmung, dass also man Situationen sehr verschieden sehen kann, sehen wir auch in Deutschland. Matthias Hawks, ein Zukunftsforscher, hat mal über Deutschland gesagt, in jetziger Zeit: Wir leben in einer Zeit des immer Schlimmerismus. Es wird alles immer schlimmer in Deutschland. Und er sagt, das ist sowas wie elitärer Pessimismus. Also uns geht es unwahrscheinlich gut und trotzdem können Deutsche, da sind wir gut drin, Haare in der Suppe finden, die teilweise gar nicht da sind oder vielleicht auch da sind, aber wir sehen manchmal das Gute nicht mehr. Darum hat Arno Backhaus mal gesagt, der Deutsche hat nicht nur 2 Gehirnlappen, sondern 3, er hat noch einen Jammerlappen. Da kann manchmal was dran sein. Also das können wir Deutschen wirklich gut. Nicht nur das Gute sehen, sondern auch das Negative, das ja auch da ist, so überbetonen, dass man das Gute manchmal gar nicht sehen kann. Man merkt das auch, wie Leute über unsere Politiker reden. Schaut mal bei Facebook die ganzen Kommentare, manches ist auch gut nachvollziehbar. Aber ich fand ein schönes Bild, das mal in der Zeit zu sehen war, wenn du einmal weiterklickst. Da ist ein Foto über die Torte der Wahrheit. Da ist der blaue Menschen, die in Deutschland nicht von Berufspolitikern regiert werden möchten oder sehen möchten. Ganz viele Leute, die ein Problem damit haben, dass es Berufspolitiker gibt. Aber rechts sieht man Balken, Menschen, die sich von jemandem ohne Erfahrung die Haare schneiden lassen würden. Das ist nur so wenig. Also eigentlich ist es ja gut, dass wir Menschen mit Erfahrung haben. Und manchmal wissen die wahrscheinlich besser Bescheid als wir. Und wenn nicht, dürfen wir als Christen ja dafür beten, dass Gott ihnen Weisheit schenkt, anstatt nur zu meckern. Natürlich dürfen wir auch meckern und entsprechend wählen, aber ich denke, wir haben da eine andere Ausrichtung. Also wenn es jetzt ums neue Jahr geht, wie ich reingehe, dann hängt das stark davon ab, welche Stimmen in mir sind, wie ich aufgewachsen bin, ob ich eher ein ängstlicher, mutiger Typ bin, wie es mir im Moment geht, was meine Umstände machen, das bestimmt oft, wie ich das neue Jahr sehe. Und ganz wichtig, das möchte ich euch so mitgeben, unabhängig davon, wie real Situationen und Gefahren sind oder wie irreal, eines stimmt für Christen immer: Als Christ gehe ich nicht in ein unbekanntes Land. Als Christ gehe ich nicht in ein neues Jahr, das vollkommen leer ist, sondern ich gehe in ein Jahr, in dem Gott schon ist. Ich betrete also ein Gebiet, das Gott schon kennt. Und von daher möchte ich euch Mut machen, nicht ängstlich zu erschrecken, sondern als Christ erstmal zu vertrauen, dass Gott vorausgeht. Josua 1, Vers 3, da sagt Gott zu dem Volk, zu Josua: Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe, wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Also Gott sagt, was dir Angst macht, ist bei mir schon beschlossen. Aber trotzdem vielleicht die Frage, werden wir das neue Land einnehmen? Und das Schöne ist, als Josua in das neue Land kommt, hat er eine interessante Erfahrung in Josua 5. Könnt ihr mal nachlesen. Da steht plötzlich ein gerüsteter Krieger. Josua will wissen, wer das ist, ob Freund oder Feind. Und dann liest man in Josua 5 diese Verse: Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und jetzt kommt die interessante Antwort: Weder noch, antwortete er. Ich bin der Anführer der Herrscher des Herrn und bin eben eingetroffen. Also der Josua, der vielleicht noch gefragt hat, wie wird das werden, wie soll ich das schaffen, der erfährt, Gott ist schon da. Gott, der Heerführer, der Herrscher des Herrn, ist schon anwesend. Gott versichert ihm: Wenn du kämpfst nicht alleine. Und ich finde, das ist wirklich eine ermutigende Botschaft. Egal, ob jetzt Gutes oder Schweres kommt, wir wissen es ja nicht, aber zu wissen, Gott kämpft mit uns. Und wisst ihr, auch wenn das Volk Israel das vielleicht nicht so gemerkt hat, sie haben es gemerkt an der Reaktion der Menschen, denn in Josua 2, Vers 11 heißt es: Als wir das hörten, also diese Einwohner von Kanaan, dass Gott mit dem Volk Israel war, ängstigten wir uns schrecklich, keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Manchmal merken andere Menschen eher, was wir haben, als wir selbst. Ich möchte dir wirklich Mut machen, daran festzuhalten, wo du hingehst ins neue Jahr: Gott ist schon da. Bernhard von Clairvaux, einmal weitermachen, der hat ein schönes Zitat dazu geschrieben, ich lese es euch mal vor. Denk daran, wo immer du dich niederlässt, er ist schon da. Der dich getragen, geprägt, geführt und befreit hat, er ist schon dort. Der dich in ungeahntes Neues führt, er ist schon dort. Geh mit ihm, erfahr ihn, wie du es nie geglaubt, er ist schon dort. Geh, du bist nicht verlassen, der Herr zieht mit. Christen kommen in vorbereitete Verhältnisse. Das heißt nicht immer in schöne, in angenehme, aber in vorbereitete. Und Gott ist schon da. Einmal weiter. Ein 17-jähriges Mädchen, Jana, hat im Gottesdienst mit ihrem Vater Gitarre gespielt. Eines Morgens kommt sie zum Vater vor dem Gottesdienst und sagt: Papa, die Gitarre ist leider an der Stelle gerissen oder kaputt gegangen, wo man sie auch nicht mehr reparieren konnte, also wo es wirklich schwierig war. Es war abzusehen, dass sie in Kürze den Geist aufgibt. Und die Eltern hatten überlegt, wie kann es uns gelingen, die hatten nicht so viel Geld, eine neue Gitarre aufzutreiben, damit sie im Gottesdienst weiter spielen können. Haben das einfach nicht beantworten können, weil sie nicht wussten, wo sie das Geld hernehmen sollen, gehen in den Gottesdienst, singen voller Freude ihren Lobpreis, die Musik, begleiten sie im Gottesdienst. Und nach dem Gottesdienst kommt eine Frau auf sie zu und sagt, Gott hat mir irgendwie gezeigt, ich soll euch eine Gitarre schenken. Ich weiß gar nicht, ob ihr eine gebrauchen könnt. Und dann hat dieser Vater geschrieben, der hatte Tränenaugen, weil er so gerührt war, weil sie noch drüber gesprochen haben. Er hat gesagt, wir haben noch niemals dafür gebetet. So weit waren sie noch gar nicht. Und Gott hat ihnen auf diese Art und Weise das geschenkt, was sie brauchten, um Musik machen zu können. Er hat gesagt, sie sind zu der Frau gefahren, haben eine nagelneue Gitarre bekommen mit Verstärker, in guter Qualität und waren nur überrascht, dass Gott manchmal vorsorgt, bevor wir uns schon Gedanken gemacht haben. Ich muss dazu sagen, das ist nicht immer so schön wie in dieser Geschichte, aber es stimmt trotzdem, dass Gott schon immer da ist. Der zweite Gedanke, der uns auch begleiten soll, das zweite Vertrauen, also Gott geht nicht nur voraus, sondern er geht vor allem auch selber mit. Also er begleitet uns auf dem Weg. Und das ist ganz wichtig. Unsere Kräfte kommen an die Grenze. Ein amerikanischer Vorstandsvorsitzender von einem der 500 größten Unternehmen in den USA, sehr einflussreich, machtvoller Mann, der hatte zum Beispiel erlebt, dass seine Enkeltochter schwer krank wurde und hat gesagt, in so einer Situation merkst du, dass du mit all deiner Macht wenig in der Hand hast. Er hat gesagt, du kannst dir das Glück, das Leben, die Gesundheit, das kannst du dir nicht kaufen oder erwerben, das kann man sich nur schenken lassen. Und er hat gesagt, wie gut zu wissen, dass es dann jemand gibt, zu dem man kommen kann. Ich wünsche euch natürlich fürs neue Jahr Gutes, aber es kann auch mal sein, dass es anderes ist. Wie gut ist, wenn man dann jemand hat, der einen begleitet. Vielleicht wirst du im neuen Jahr an Grenzen stoßen, kräftemäßig, emotional, psychisch, beziehungsmäßig, arbeitsmäßig. Manches wird nicht nur an die Grenzen stoßen, vielleicht über die Grenzen hinausgehen. Und dann ist es doch gut zu wissen, dass wir jemanden haben, der uns begleitet. Gott sagt dem Josua dieses mutmachende Wort, das wir aus Jahreslosungen oder manchmal auch schon vielleicht geschenkt bekommen haben, aus Josua 1, Vers 9. Ich sage dir, also Josua, sei stark und mutig, hab keine Angst, verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Lest euch das einfach nochmal so durch, lasst es euch nochmal zergehen. Ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Rechnen und leben wir damit, dass das stimmt. Ich habe in der Vorbereitung eine Erzählung gelesen, wo also Leute im Gottesdienst saßen und dann kamen so durch Matsch und Regenpfützen eine Gruppe Behinderter in den Gottesdienst, war Erntedankgottesdienst. Rollstühlen, teilweise auch gehend, aber zum Teil eben schwer geistig behindert, setzten sich vorne in den Gottesdienst. Manche der Leute schienen unausgesprochen zu denken, was wollen die hier? Was können die uns schon sagen? Und dann im Gottesdienst wurde dieser Behindertenchor nach vorne gebeten und sie haben angefangen zu singen. Und sie haben eben gesungen, dieses Lied, mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Und das haben die Behinderten mit so einer Inbrunst gesungen und wiederholt den Refrain, dass irgendwann die ganze Gemeinde mitgesungen hat. Und es war so, als wenn sie den Menschen das wirklich zusingen. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Und das hat die Menschen wirklich bewegt. Und das möchte ich dir mitgeben ins neue Jahr, egal was kommt, dem Herrn ist nichts unmöglich, nichts zu groß, er ist stark und mächtig, auch in deinem Leben. Wenn man zurückschaut auf dieses Jahr, haben wir als Gemeinde viel Schönes erlebt, vielleicht auch manches Schweres, manche Leute, die die Gemeinde lange Zeit geprägt haben, sind dieses Jahr und im Jahr vorher verstorben. Wir haben aber auch viele schöne Dinge gehabt, wir haben vom Markus-Theater gehört, wir waren auf Gemeindefreizeit, wir haben viele andere tolle, schöne Erlebnisse gehabt, manches, das uns vielleicht herausgefordert hat. Das ist gut, aber wir wissen, im nächsten Jahr wird Gott uns auch begleiten mit all dem, was uns als Gemeinde bewegen wird. Wir wissen es noch nicht, was so kommt. Aber wir wissen, Gott geht mit. Manchmal gelingt es besser, sich das in Erinnerung zu halten, dass Gott mitgeht, wenn man sich das vergegenwärtigt, so wie ich das gerade gesagt habe. Was hat Gott denn in diesem Jahr getan? Vielleicht können wir einfach mal überlegen, wir haben es auch schon gehabt in der Moderation, wo Gott uns geholfen hat in diesem Jahr. Wisst ihr, das ist ganz wichtig, dass man sich das immer wieder in Erinnerung ruft, wach hält, wo Gott gewirkt hat, dass man sich daran erinnert. Das ist etwas, was zum Beispiel Gott auch vom Volk Israel erwartet oder wozu er sie auffordert. In Josua 4, in Vers 3 und 6 sagt er, lass sie 12 Steine aus dem Flussbett holen, also für jeden Stamm Israel ein, und an dem Ort aufstellen, an dem ihr heute Nacht lagern werdet. Diese Steine sollen als Denkmal dienen. Also damit die Leute, wenn die Kinder fragen, warum stehen die Steine da, dass dann die ältere Generation sagen kann, das ist eine Erinnerung daran, dass Gott das Volk Israel über den Jordan geführt hat, ins Land gebracht hat. Josua 4, Vers 7, sie erinnern uns daran, dass der Jordan sich teilte, als ihn die Bundeslade des Herrn durchquerte. Diese Steine sollen eine ewige Gedenkstätte für das Volk Israel sein. Ich möchte euch Mut machen, falls ihr das jetzt nicht schon gemacht habt, einfach vielleicht am Ende des Jahres auch mal zu überlegen, bei all dem Schweren, was ich erlebt habe, was war denn auch gut? Wo hat Gott mir beigestanden? Wo hat er mich getragen und geholfen, mir geholfen? Wo habe ich etwas mit ihm erlebt, sich das zu Gemüte zu führen? Ich habe ein schönes Bild dazu gefunden und ein Zitat von Mark Batterson, wenn du einmal weitermachst. Der hat geschrieben, der kürzeste Bleistift ist länger als das längste Gedächtnis. Manchmal hilft es also, Dinge aufzuschreiben. Das werdet ihr spätestens dann merken, wenn ihr mal ein paar Jahre weiter seid. Manches, was man dann aufgeschrieben hat, man hätte sich gar nicht mehr daran erinnert. Hätte man es nicht aufgeschrieben. Also eine gute Möglichkeit, dankbar zu sein, ist, einen Bleistift zur Hand zu nehmen, vielleicht heute, und mal ein paar Dinge aufzuschreiben, die wir an Gutem erlebt haben. Man kann es auch machen, das nächste Bild, wie eine Familie. Der Paul Möde hat das mal gesagt, die hatten die Tradition zu Hause, Kieselsteine, also solche Steine zu nehmen, ein Datum drauf zu schreiben, ein paar Stichwörter, was gewesen ist, und diese Kieselsteine hinzulegen. Und wenn sie mal dann Zeit hatten oder Not hatten, um zu gucken, ob Gott hilft, konnten sie die Steine umdrehen und gucken, ah, da hat Gott was getan. Ich weiß nicht, wie viele Steine ihr dann in der Wohnung hättet. Wäre vielleicht eine schöne Dekoration. Aber ist auch eine gute Möglichkeit, sich das wach zu rufen, daran zu erinnern, dass Gott mitgeht. Überlegt mal, ob das was für euch wäre. Man kann das auch ohne Bleistift und ohne Stein machen. Man kann vielleicht auch einfach so mal dankbar sein. Aber oft ist es eine Stütze, dass das besser funktioniert. Ich wünsche euch noch eine dritte Sorte von Vertrauen für dieses Jahr. Vertrauen, dass Gott nachgeht. Denn eins muss klar sein, wenn wir ins neue Jahr gehen, werden wir manchmal auch Scherben hinterlassen, wo Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vorgestellt haben, wo wir Dinge nicht hinbekommen haben. Ein neues Jahr, wenn das vergangen ist, ist immer auch ein Rückblick des eigenen Scheiterns. Man scheitert manchmal zum einen an seinen Erwartungen. Manchmal haben wir einfach unrealistische Erwartungen. Da fand ich das schöne Bild schön. Ich wollte dieses Jahr 10 Kilo abnehmen, fehlen nur noch 13. Vielleicht geht es euch ähnlich. Das kenne ich auch. Oder der Erich Kästner hat einmal geschrieben, man soll das Jahr nicht mit Programmen beladen wie ein krankes Pferd. Wenn man es allzu sehr beschwert, bricht es zu guter Letzt zusammen. Manche Leute haben das Jahr, bevor es angefangen hat, schon mit Erwartungen so vollgepumpt, das Pferd kann nur zusammenbrechen oder wie auf dem folgenden Bild in die Luft gehen. Das funktioniert nicht. Also man kann den eigenen Erwartungen scheitern. Darum möchte ich euch Mut machen, bei all den guten Vorsätzen, manchmal sind weniger Vorsätze auch kein Fehler, oder vielleicht realistische Vorsätze. Man weiß, dass wer 20 Ziele gleichzeitig verfolgen will, wird wahrscheinlich keins erreichen. Manche guten Ziele sind vielleicht viel einfacher, als wir denken. Überlegt mal von dem, was ihr euch vorgenommen habt. Vielleicht könnt ihr heute Abend noch 4 oder 5 Sachen streichen. Oder müsst ihr morgen sowieso streichen, weil ihr gemerkt habt, vielleicht habe ich das Pferd zu voll geladen. Man kann aber auch scheitern an der eigenen Sündhaftigkeit, dass man wirklich Dinge sich vorgenommen hat und dann feststellen muss, dass man als Mensch Mensch bleibt und Dinge falsch macht, dass man vielleicht doch wieder am Ehepartner, an dem angeschrien hat, die Kinder unfair behandelt hat, dass man bei all den guten Vorsätzen vielleicht doch manches falsch gemacht hat. Bei aller Mühe werden wir scheitern. Auch das Volk Israel erlebt das im neuen Land. In Josua 7, Vers 11 heißt es von Achan, der also Beute gestohlen hat, die ihm nicht gehörte. Gott hat das extra verboten. Die Israeliten haben gesündigt, meinen Bund gebrochen, den ich ihnen geboten habe. In der Geschichte geht das für Achan und seine Familie auch ganz schrecklich aus. Gott ist dankenswerterweise nicht so immer so wie bei dem Achan, sondern im Gegenteil, eigentlich freut sich Gott, wenn wir umkehren, Buße tun und ihm einfach sagen, wo wir gefehlt haben, zu ihm kommen mit dem, was unser Herz belastet. Beim Abendmahl haben wir immer diesen Vers aus Johannes 1. Ich lese mal Johannes 1, Vers 8 bis 9. Da schreibt Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich finde, das ist ein wichtiges Wort, auch wenn es nicht schön ist, aber es ist realistisch. Es zeigt, dass wir uns manchmal selber belügen und sagen, mein Leben ist in Ordnung, da ist kein Fehler. Aber wir betrügen uns letztlich selber. In Vers 10 steht sogar, man macht Gott zum Lügner, wenn man sagt, mein Leben ist in Ordnung. Also wichtig ist dieser Schritt der Selbsterkenntnis. Auch als Christ bin ich gerechtfertigt und bleibe trotzdem Sünder. Und ich brauche Vergebung, auch im neuen Jahr. Bei aller Anstrengung, bei allen guten Vorsätzen, das muss ich akzeptieren, so schwer es ist. Ein zweites ist dann aber, wenn ich das akzeptiert habe, muss ich damit nicht leben und ein schlechtes Gewissen haben, sondern Gott tut das ja, um mir einen Ausweg zu bieten, dann darf ich das bekennen, ich darf es Gott sagen. Und das Schöne ist, dass Gott dann als drittes treu und gerecht ist. Jemand hat mir gesagt, Gott ist ständig auf der Suche nach verlorenen Söhnen, nach verlorenen Münzen, nach verlorenen Schafen und er freut sich, wenn er die wiederfindet, wenn Menschen zu ihm umkehren und er vergibt wirklich gerne, weil er weiß, dass wir mit der Schuld eben nicht alleine bleiben können. Und wenn wir das tun, wenn wir das bekennen, erleben wir Gott als treu und gerecht und er vergibt uns, wir dürfen im neuen Jahr ganz neu beginnen. Ich möchte auch gleich eine Zeit haben, wo wir einfach mal still werden können, vielleicht das alte Jahr so ein bisschen Rückblick halten können, Gott einfach sagen, was uns auf dem Herzen liegt, wo wir vielleicht auch versagt haben, wo Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir uns gedacht haben und ihn einfach einladen, dass er uns das gewährt, was er hier versprochen hat, dass wir Vergebung erleben. Denn es wäre schade, wenn man sich in seiner Sünde einrichtet und sich es da gemütlich macht, denn damit schaden wir uns selber. Ich finde sehr schön das folgende Bild, wenn du einmal weitermachst. Ein Mädchen, Jessica, die hat ein neues Schulheft bekommen und die sagt, sie liebt neue Schulhefte. Das habe ich auch immer geliebt. Und zwar, die hatten keine Eselsohren, da waren keine Flecken drin, keine Kleckse, man hat noch nichts durchgestrichenes, man konnte ganz neu anfangen. Und wisst ihr, so ein neues Jahr ist auch so ein bisschen eine Einladung, das Alte zurückzulassen und somit ganz neu zu starten. Das kann man jeden Tag machen, aber der Jahreswechsel bietet sich immer an. Und deshalb möchte ich jetzt einfach, dass wir im Moment stille werden, Gott vielleicht einladen, uns das abzunehmen, was uns belastet, damit wir mit so einem neuen Heft unbeschriebenes Blatt Papier ins neue Jahr gehen können, dass wir ja, einfach andere starten können. Das ist ein guter Vorsatz und ich möchte euch einfach Mut machen. Lasst uns stille werden. Gott wartet darauf, dass wir umkehren. Er gibt gerne. Und lasst uns jetzt einfach vor Gott treten. Wir können dazu einmal aufstehen und einfach Gott so sagen, was uns auf dem Herzen liegt. In der Stille. Herr, ich danke dir für das vergangene Jahr, dass wir vieles Gute erlebt haben. Du kannst uns helfen, dass wir das in Erinnerung behalten, vielleicht aufschreiben und so einen Stein in die Wohnung legen, wo wir Dinge draufschreiben, dass wir einfach das wach halten und daran denken, dass du mitgehst, dass du bei uns bist. Aber du siehst auch unser Versagen, mein Versagen. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass dieses Wort aus Johannes für mich, für uns auch wahr ist und wahr wird, wenn wir unsere Sünden bekennen, so bist du treu und gerecht, dass du uns unsere Sünden vergibst und reinigst uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Herr, so bekennen wir dir unser Versagen, ja, unsere Sünde, unsere Schuld. Wir bitten dich, dass du uns in deiner Treue und Güte das eben gibst, was du hier versprochen hast, dass du uns die Schuld vergibst und uns reinmachst. Und ich danke dir, Herr, dass du gar nicht erwartest, dass wir ohne Schuld durchs Leben kommen, das könnten wir gar nicht, sondern dass du uns immer wieder eben einlädst, zu dir zu kommen. Und das wollen wir zum Ende des Jahres uns von dir abhängig machen, uns an dich hängen, an dir festmachen. Und ich danke dir, dass du uns da nicht wegschickst, sondern dass du dich freust, wenn wir ja, zu dir kommen. Du freust dich nicht über das Unrecht, aber du freust dich, dass wir eben bei dir Zuflucht suchen. Du bist der Gott, der uns immer wieder sucht, der uns nachgeht, der uns nicht alleine lässt. Und darum kommen wir gerne zu dir. Wir wollen dich loben und dich preisen und dir von Herzen danken, dass du uns vergibst. Amen. Wir nehmen Platz. Ich möchte das mal machen als Bruder zu Bruder oder Schwester, so wie Bonhoeffer das gesagt hat. Wenn wir unsere Sünden bekennen und das vor Gott getan haben, dann darf ich dir auch zusprechen, dass Gott dir jetzt deine Schuld vergeben hat, wenn du das von Herzen getan hast. Manchmal können wir uns das selber nicht zusprechen, weil es manchmal nicht glauben. Aber wenn du das so angenommen hast, von Herzen mitgebetet hast, sagt Gott dir zu, deine Schuld ist vergeben. Das kann sehr befreiend sein, das soll befreiend sein. Geh so mit in diesen Sonntag und auch in das neue Jahr, dass Gott ein Gott ist, der gerne gibt. Ich fasse nochmal zusammen. Ich hoffe, ihr habt so verstanden oder rausgehört, dass ich Mut machen will, dass wir keine Angst haben müssen vom neuen Jahr, trotz all dem Schweren, das vielleicht auch kommt. Aber dass wir eben wissen dürfen, Gott ist schon da, Gott geht auch mit. Und wenn es dann Scherben gibt, geht Gott uns auch nach und macht diese Scherben auch wieder weg, räumt in unserem Leben auf. Er hat die Kraft und er lädt dich ein, in diesem Vertrauen dieses neue Jahr einfach zu erleben und zu gestalten. Amen. Das wollen wir jetzt auch singen mit einem Lied.